Fritz. Podcast.
Trackback. Und heute wird's ganz spielerisch bei Trackback. Guten Abend. Das ist die Show mit Internet und so, und wir haben heute eine ganz spezielle Sendung hier für euch, denn diese Sendung steht komplett unter dem Stern der Games, denn diese Woche waren oder sind sogar noch die deutschen Games-Tage, und wir werden in der folgenden Stunde mal darauf schauen, was da beim Computerspielepreis zum Beispiel abgegangen ist. Mehr will ich aber noch nicht verraten. Wir hören uns hier gleich mit allen Sachen rund um Games bei Trackback. Bei Trackback gibt es ja für euch auch immer Netzmusik. Das ist diese Musik, die unter der CC, also der Creative Commons Lizenz im Netz zu finden ist. Und das bedeutet für euch, ihr könnt euch diese Musik kostenlos im Netz runterladen. Den Anfang macht heute Josh Wushwood. Und das ist eigentlich so einer der Künstler im Netz, die also die Creative Commons Idee so richtig auf die Spitze treiben. Während andere Bands oft so ein paar Songs oder vielleicht ein, zwei Alben unter CC Lizenz veröffentlichen, kann eigentlich Josh Wushwood überhaupt nicht genug davon bekommen. Das heißt, der hat eigentlich alle Songs, die der irgendwie so gemacht hat, auf diversen CC-Plattformen gestreut. Und insgesamt sind das 12 Alben und über 150 Songs, alle unter der CC-Lizenz. Heißt, ihr könnt euch diese Songs runterladen. Und wo kriegt ihr natürlich den Link dazu, damit ihr das auch findet in diesem großen, weiten Netz im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Aber jetzt wollen wir erstmal reinhören in Shutdown von Josh Wushwood.
Justify leaving, why not just run away? Why even wait and hesitate breathing? Why would you wanna stay? Nothing you say can change the way he feels. Nothing could save you now. So just let this go. Every collapse that came to pass faded out of your memory. All of the times he left you blind, jaded, down on your aching knees. Why won't you see the lies that he's telling? Why don't you give it up and just to let him go? Down with no sound to the cold ground below. If there's no one around, you won't be found. So hang your head and let it fade away. Your heart on a string without a wing flying. No one to hold the kite. He let you. Still you blow by, oblivious to the height. Check out behind and you will find nothing's holding you to the ground. He just let you go. Shot down with no sound to the cold ground. I know you died a little inside when nobody heard your call. Every mistake you come to make grows and echoes inside your brain. You need to let them go. Shut down
So hang your head and let it fade away.
Was für ein schöner Song, Josh Woodward, Shutdown.
Fritz Trackback. Vom www. ins RADIO.
Schaffen es jede Woche ein paar Links hier bei Trackback. Und dieser erste kleine Link-Tipp hier, der wird sich komplett um die Telekom drehen, beziehungsweise um Drosselcom. Denn die Telekom hat ja angekündigt, sie will keine Flatrates mehr haben. Und es könnte in Zukunft so sein, dass eure Datengeschwindigkeit reduziert wird. Und was es damit genau sich auf sich hat und wie man auch humorvoll damit umgehen kann, das wird euch jetzt präsentiert von Matti Zachau.
Diese Woche kündigte die Telekom an, die Datenflatrate abzuschaffen. In Zukunft soll, wenn ein bestimmtes Datenlimit erreicht ist, eure Datenübertragungsrate deutlich auf 384 Kilobit pro Sekunde gesenkt werden. Die Telekom musste für ihre Pläne reichlich Kritik und auch jede Menge Spott im Netz unter dem Schlagwort Drosselcom einstecken. Das Blog Basic Thinking hat ein Best-of der Drosselcom-Satire zusammengestellt. Wer von euch bislang keine Vorstellung hatte, wie langsam tatsächlich eine 384 Kilobit pro Sekunden schnelle, langsame Internetverbindung ist, der sollte sich das Telekom-Drossel-Video von Open Data City auf Vimeo anschauen. Da wird euch demonstriert, wie lange es dauert, um eine Website aufzurufen. Am Beispiel der Telekom zeigt sich, über 1,5 Minuten für nur eine Seite. Im Zusammenhang mit Drosselcom fiel auch immer wieder der Begriff der Netzneutralität. Dabei geht es darum, dass im Netz Datenpakete mit der gleichen Geschwindigkeit versendet werden, unabhängig davon, wer sie verschickt und wer sie empfängt und egal, was der Inhalt des Datenpakets ist. Alexander Lehmann wagt in einem YouTube-Video den Blick in die Zukunft des Internet. Und die ist seiner Ansicht nach ziemlich düster, wenn die Telekom tatsächlich die Netzneutralität untergräbt.
Was euch da genau erwarten könnte, wenn das der Fall ist, dass wir also bald keine Netzneutralität mehr haben, dann solltet ihr euch dieses Video anschauen. Den Link dazu findet ihr wie immer im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und wie gesagt, man kann ja auch humorvoll mit der ganzen Geschichte umgehen. Und ich sag euch eins, steht nämlich fest, wenn diese ganze Geschwindigkeit, ne, die Datengeschwindigkeit runtergeschraubt wird, dann funktioniert vieles einfach gar nicht mehr so, wie ihr euch das vorstellt. Und deswegen würde ich mal sagen, funktional kaputt.
Das ist einfach kaputt. Dann ist es einfach funktional kaputt. Das ist einfach kaputt. Ja, dein Produkt, was du gekauft hast, ist plötzlich seiner Funktionalität und seiner echt wichtigen oder wichtigsten Funktionalität auf unter 1% eingeschränkt. Das ist einfach kaputt. Das ist nicht gedrosselt. Das ist einfach kaputt. Also das sind einfach 7, Quatsch, Promille. Das ist einfach kaputt. Du rufst dein Auto, fährt normalerweise fährt 50 durch die Stadt. Ja? Ja. 50 Kilometer in der Stunde. Und plötzlich fährt dieses Auto nur noch 375 Meter in der Stunde. Dann ist es einfach funktional kaputt. Das ist einfach kaputt. Ja, technisch gesehen dreht der Motor noch und vielleicht bewegt es sich noch. Das ist einfach kaputt. Aber dafür braucht kein Auto, um 375 Meter in der Stunde zu überwinden. Das ist einfach funktional kaputt. Ich brauche keinen DSL-Anschluss mit 384 Kilobit. Das kann ich auch beim Mobilfunk machen oder mit einer Morse-Taste. Das ist einfach kaputt.
Digitale Querschnittslähmung.
Das ist einfach kaputt. 384 Kilobit kriegst du auch irgendwie über einen Schnürsenkel drüber. Da brauchst du kein Glas für. Ja, das steht alle möglich im Dokument. Da stehen noch Worte drin wie Drossel. Das ist keine Drossel, sondern die machen den Anschluss einfach nur kaputt. Das ist einfach kaputt. Dann ist es einfach funktional kaputt. Das ist einfach kaputt. Kaputt. Dann ist es einfach funktional kaputt.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Schaffen es jede Woche ein paar Links, wo wir denken, die könnten wahrscheinlich auch für euch ganz interessant sein. Und deswegen wollen wir euch sie nicht vorenthalten. Und diese Woche geht's dabei um Affen, um vegetarische Fleischesser und um Stalker. Präsentiert werden euch die Linktipps von Matti Zachau.
Wenn Menschen für dasselbe Arbeitspensum unterschiedlich bezahlt werden und die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird, ist klar, dass es irgendwann zornige Reaktionen geben wird. Das haben die Occupy-Proteste 2011 gezeigt. Es ist aber doch ganz unterhaltsam, dass sich dieses Phänomen auch auf Affen übertragen lässt. Ein YouTube-Video zeigt, wie Affen reagieren, wenn sie beide dieselbe Aufgabe lösen müssen, am Ende der eine aber nur eine schnöde Gurke zur Belohnung bekommt und der andere leckere Weintrauben. Vegetarier zu sein ist schon lange kein Randphänomen mehr. Vielleicht habt ihr manchmal das Gefühl, wenn ihr heute noch bedenkenlos Fleisch esst, dass ihr eher komisch angeguckt werdet. Isabel Bogdan schreibt auf ihrem Blog darüber, wie sie einen Mittelweg gefunden hat, verantwortungsvoll mit der Umwelt und Tieren umzugehen, ohne dabei mit dem Finger auf Fleischesser oder Vegetarier zu zeigen. Sehr lesenswert. Dreh dich mal unauffällig nach rechts um. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Bis später im King Size. Das ist eine der vielen Nachrichten, die eine Bloggerin von einem Stalker oder einer Stalkerin bekommt. Seit einem Jahr wird sie verfolgt. Per Handy, Twitter, auf ihrem Blog, per Post und auf der Straße. In ihrem Tumblr, eigentlich jeden Tag, dokumentiert sie ihre Erfahrungen. Eine mutige Entscheidung und nichts für schwache Nerven.
Das Ganze könnt ihr natürlich nochmal nachlesen. Wir haben euch alle Linktipps zusammengepackt ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de. In Berlin haben auch in den vergangenen Tagen die deutschen Games-Tage stattgefunden oder sie laufen sogar noch bis zum Sonntag. Und ein Highlight dieser Veranstaltung ist jedes Jahr wieder der Computerspielpreis. Und im letzten Jahr gab es da sehr, sehr viel Wirbel um den Gewinner. Crysis 2 hieß das Spiel damals. Und zwar gab es da die Kritik, das hätte auch ein anderer Gewinner sein sollen, weil dieses Spiel wäre gewaltverherrlichend gewesen. Und dieses Jahr hat jetzt ein Adventure gewonnen, Chaos of Deponia heißt es. Also nichts mit Gewalt. Und jetzt gab es trotzdem wieder Kritik und man fragt sich so, warum? Genau darüber wollte ich mit Peter Steinlechner sprechen vom IT-News-Dienst Golem. Und deswegen habe ich ihn angerufen und wollte wissen, also es hat ja nun ein gutes und pädagogisch wertvolles Spiel gewonnen, so hört man zumindest von diesem Spiel. Warum gab es dann jetzt trotzdem wieder Kritik an der Wahl des Gewinners?
Also es ist ein wirklich nettes, schönes, gutes, gelungenes, unterhaltsames Spiel, aber es ist halt keine sehr große, aufwendige Produktion, wo man so staunend davor steht. Also wenn man das sieht, dann ist das wirklich schön umgesetzt. Das Ding ist aber zusätzlich, es gibt noch einen Konkurrenten, dem das einige Spieler halt eher gewünscht hätten, dass er gewinnt. Das ist Spec Ops The Line und das ist so ein ganz schwieriges Ding, weil das ist zum einen ein großes Spiel, die teuerste Spieleproduktion, die in Deutschland jemals stattgefunden hat, beim Berliner Entwickler, Jager Development heißen die. Es ist ein Actionspiel, es ist schon ziemlich düster und es gibt viele Tote und viele Leichen und ziemlich viel Blut. Andererseits haben die das Ganze aber in eine Geschichte verpackt, die eigentlich recht klar ein Antikriegsspiel-Ding ist. Also erinnert stark an den Film Apocalypse Now ist am Ende weiß man relativ klar, der Held zum Beispiel findet Krieg eigentlich nicht gut und es ist relativ klar positioniert. So, jetzt wussten die aber nicht so genau, was die damit machen sollen bei der Jury.
Also bestand da jetzt quasi so die Angst, wenn man jetzt wieder so ein zumindest Spiel prämiert, wo Gewalt drin vorkommt, dass dann wieder die Leute meckern, das darf nicht sein.
Genau, also auf den ersten Blick, wenn man jetzt eine Szene draus zeigt aus Spec Ops The Line, dann weiß kein Mensch, dass das ein Antikriegsspiel ist. Es sieht erstmal düster und ziemlich blutig und so weiter aus. Setzt sich aber wirklich ernsthaft mit dem Thema auseinander. Also ich habe die Macher auch schon getroffen und die haben da wirklich ein Anliegen. Das war denen richtig ernst, dass die da nicht nur so ein, wir sind ein bisschen gegen Kriegmäntelchen drüber hängen, sondern dass die wirklich ein klares Statement gegen Krieg und gegen Gewalt und sowas dann raussetzen. Das meinen die ernst und das glaubt man dann auch, wenn man das Spiel gespielt hat. Sieht aber auf den ersten Blick halt anders aus.
Mich würde interessieren, ob vielleicht die Entscheidung der Jury darauf Einfluss nimmt, wie dieses Spiel jetzt außen wahrgenommen wird. Das heißt also, wenn ich dieses Spiel jetzt eben nicht gewinnen lasse, obwohl das so hoch gelobt ist, dass man dann im Endeffekt eher denkt, ja, wahrscheinlich ist es ein Killerspiel, deswegen hat es nicht gewonnen, obwohl es das ja eigentlich gar nicht ist.
Die Gefahr mag bestehen, also mein Eindruck ist eher, dass relativ viele Medien jetzt, also Golem ja auch, berichten und sagen, Mensch, aber das hätte da doch ruhig zum Computerspiel nehmen können, zum auszeichnen können, zum Spiel des Jahres, weil es ist kein stumpfes Ballerspiel, sondern es ist ein Antikriegsspiel. Also ich habe den Eindruck, dass das in den Medien zumindest eher so rüberkommt und auch viele Spieler sagen, hey, das ist aber echt kein blödes Action-Ding, sondern da steckt schon ein bisschen was an Gedanken und auch an sinnvollen Meinungen dahinter. Ist meine Wahrnehmung, aber das kann, grundsätzlich kann die bestätigen, bestimmt. Ja.
Angenommen, Spec Ops The Line hätte gewonnen, glaubst du, es hätte so einen Aufschrei eben wiedergegeben, oh Gott, um Himmels Willen, ein blutiges Spiel gewinnt? Oder glaubst du, man hätte eben hinter die Kulissen geguckt und schon auch festgestellt, ist ja ein Antikriegsspiel?
Also ich glaube, dass es vielleicht einen kleineren Aufschrei gegeben hätte als letztes Jahr, einfach weil die Leute sich dann auch gewöhnen, dass halt solche Spiele auch mal gewinnen. Ich glaube aber vor allem, dass es vielleicht eine Diskussion gegeben hätte, wo man sich wirklich mal drüber hätte, in der Öffentlichkeit drüber unterhalten können. Ist jedes Spiel, in dem eine Waffe abgefeuert wird, gleich ein Kriegsspiel oder ein Gewaltspiel oder gar ein Killerspiel? Oder kann man mit diesem Medium und mit den Mitteln, die so ein Spiel dann eben verwendet, kann man vielleicht auch andere Botschaften rüberbringen und so weiter? Also ich hätte diese Diskussion richtig gut und toll gefunden. Die fällt jetzt weitestgehend flach. Sie findet sich jetzt natürlich statt, weil man sich darüber aufregt, dass das nicht gewonnen hat. Aber das hätte ich mir gewünscht. Das hätte ich gut gefunden, ja.
Ganz harmlos ist das besprochene Spiel Specs of the Line trotzdem nicht. Deshalb ist es auch erst frei ab 18 Jahren. Wenn ihr aber schon alt genug seid, dann könnt ihr das ja mal eine Runde spielen und euch selber ein eigenes Bild machen, ob es um Gewalt verherrlicht oder eben nicht. Fritz Gamechecker Dennis Kogel hat mir auf jeden Fall geflüstert. Er findet Spec Ops the Line auf jeden Fall ein sehr empfehlenswertes Spiel. Und klar, der Gewinner des Computerspielpreises Chaos of Deponia, der ist natürlich für euch genauso auch eine Zockerrunde wert. Wenn euch diese Spiele interessieren oder vielleicht auch der Computerspielpreis ein bisschen näher, dann geht doch mal ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Bei den Deutschen Gamestagen, da geht's ja nicht nur um große kommerzielle Spiele, sondern ein Teil der Deutschen Gamestage ist auch die Amaze Indie Connect. Das ist ein Festival für Indie Games und hat zum zweiten Mal erst stattgefunden. Und ich habe dort Thorsten Wiedemann vor Ort getroffen, um mit ihm mal über Indie Games zu sprechen und wollte zuallererst überhaupt mal klären, was denn der Unterschied nun zwischen Indie Games und ganz normalen Games sind.
Also Indie Games heißt ja im Grunde genommen Spiele, die nicht wirklich einen Publisher haben, die nicht wirklich finanziell unterstützt worden sind. Aber das stimmt alles eigentlich auch gar nicht. Also das gab ja schon immer diese Diskussion, was ist überhaupt Indie? Ich denke mal, es ist einfach eine Frage von Einstellung, ob Markt wirklich so interessant ist oder ob wirklich der Inhalt interessanter ist. Und gerade bei den Indie-Game-Designern, die jetzt bei dem Amaze Indie-Games Award jetzt auch nominiert worden sind, geht es eigentlich darum, auch ums Experiment, sich etwas zu trauen, Spiele zu kreieren, die es vielleicht überhaupt noch gar nicht auf dem Markt gibt. Einfach technologisch auch fortgeschrittener zu sein, in der Spielmechanik fortgeschrittener zu sein. Und die achten, wie gesagt, um jetzt nochmal zurückzukommen, nicht unbedingt auf den Markt, wollen nicht unbedingt jetzt vorrangig Geld verdienen damit, wie so die Industrie, die ja auch ganz gut Geld verdient damit, aber es ist halt sozusagen nicht komplett ausgerichtet in diese Richtung, sondern es geht um Kreation, es geht um eigene Geschichten und es geht um ein Erleben, eine Welt zu erleben, die es eigentlich nur dadurch gibt, dass es ein Künstler oder eine kleine Gruppe kreiert hat.
Du hast es schon angesprochen, Indie-Games macht man aus Überzeugung. Und kann man da mit Indies überhaupt Geld verdienen oder muss ich mich da noch mehr als sonst durchbeißen?
Also man muss sich auf jeden Fall durchbeißen, weil nämlich es gibt eine ganze Menge Indie-Game-Designer und es gibt eine ganze Menge Game-Designer. Es gibt auch super viele Games überhaupt in der Community auch entdeckt zu werden oder überhaupt einfach durch einen Spieler dass er das Spiel entdeckt, da muss er natürlich irgendwie auch in der Szene drin sein, er muss die Szene irgendwie auch kennen, er muss irgendwie die Szene verfolgen, ansonsten kommt man an diese Spiele gar nicht ran, weil die haben ja zum Beispiel jetzt keine Poster irgendwie draußen in der Stadt rumhängen, sondern es passiert alles eigentlich über Twitter, über Facebook, natürlich gibt es irgendwie diese Plattformen wie Steam und Gamesload und Greenlight ist im Moment gerade die neue Steam-Indie-Plattform. Aber es ist trotzdem schwer irgendwie damit Geld zu verdienen. Aber es gibt auf jeden Fall Indies, auch jetzt wie zum Beispiel Flambert, der einfach Geld damit verdient, mit seinen kreativen Ergüssen. Spielerischen Ergüssen. Nee, also ich meine irgendwie die Indie-Welt finde ich schon, es ist eine Kunstwelt. Und ich meine, das ist wie im Indie-Film-Business, würde ich mal so sagen, ist geht vorrangig einfach um den Inhalt, den man transportieren möchte. Und diese Gruppen, ob es jetzt kleine Studios sind oder ob es eben Autoren sind, nenne ich eigentlich auch gerne die Game Designer, die wollen halt einfach das Medium benutzen, um sich auszudrücken. Wie ein Filmemacher eben Film benutzt, benutzen die Game Engines, Programmiersprache und bauen Welten, in die Menschen eintauchen können und auch viel Spaß haben können und auch vor allem sich selbst entdecken können.
Wenn man das jetzt aus der Nutzerperspektive betrachtet, spielen Indie-Gamer dann nur Indies, beziehungsweise finden also auch Spieler, die normalerweise kommerzielle Spiele spielen, Indies trotzdem interessant?
Also Indie-Games ist ja auch immer so eine Sache, die sind natürlich auch manchmal sehr, sehr schwer. So, und viele Leute sind auch sehr, sehr schnell frustriert, irgendwie, wenn sie natürlich das Erfolgserlebnis nicht haben oder beziehungsweise überhaupt nicht wissen, wie sie irgendwie damit umgehen sollen. Die größeren Spiele, die machen es halt dem Spieler ein bisschen einfacher. Vor allem, weil die Controls eigentlich auch ziemlich gleich bleiben und somit kann der Spieler, der Core-Gamer, hat im Endeffekt auch so eine Idee, wie überhaupt das Spiel funktioniert. Dadurch, dass es irgendwie verschiedene Indie-Game-Designer gibt und sehr viele Indie-Game-Designer, die auch irgendwie ganz andere, auch eben viel experimenteller arbeiten, eben auch mit Interfaces und auch mit der Game-Mechanik, ist es natürlich irgendwie für viele Leute schon jedes Mal irgendwie, man muss sich einfach da komplett drauf einlassen, auf diese ganze Spielmechanik, auf dieses ganze Erlebnis. Und viele Leute wollen das wahrscheinlich auch gar nicht. Und deswegen kann es gut sein, dass es natürlich irgendwie so einen Markt nur für Indie-Games gibt. Und es gibt nur Spieler für Indie-Games, aber die Community ist weltweit, ist international und deswegen ist es, glaube ich, auch gar kein Problem. Also es gibt auf jeden Fall eine Menge Leute, die Indie-Games spielen.
Und auch wer von euch vielleicht bislang noch kein Indie-Game gespielt hat, den empfehle ich einfach mal, das auszuprobieren. Es gab auf jeden Fall auf der Amaze schon mal ganz, ganz viele tolle Indie-Games zum Spielen und auszuprobieren. Und dafür gab es dann am Ende auch einen Award. Und was für Spiele dort bei der Amaze waren, damit ihr mal so wisst, was es eigentlich so in der großen, weiten Welt der Indie-Games gibt. Darüber habe ich mit Jana Reinhardt gesprochen und das hört ihr auch gleich bei Trackback.
The man I used to be, no more shadows hanging over me, never said nothing wrong. Story told, I will love you till you grow old, follow you through the book, many pages to turn. And not have proclaimed your love.
Ich finde ja, das klingt so ein bisschen wie Woodkid, ist aber gar nicht Woodkid, ist Emerald Park. Und Emerald Park kommen aus Schweden und machen Netzmusik. Eben habt ihr gerade gehört, The Night I Proclaimed Your Love. Und das ganze Album Thing, das gibt's natürlich wieder kostenlos im Netz runterzuladen. Trackback.fritz.de ist die Adresse dazu. Und damit ist es Zeit für
Fritz Podcast.
Hier geht's gleich noch ein bisschen weiter mit dem Thema Games, also bleibt dran, es ist spannend. Eben haben wir ja gerade schon über Indie-Games gesprochen, also solche Spiele, die eher einem künstlerischen Anspruch gerecht werden sollen, die ganz, ganz neue Sachen ausprobieren und nicht so unbedingt am kommerziellen Erfolg des Spiels interessiert sind. Und ich war ja, wie gesagt, auf der Amaze, also dieser Indie-Games-Spiele, auf diesem Indie-Games-Spiele-Festival in Berlin und habe dort auch Jana Reinhardt getroffen. Sie ist Spieleentwicklerin und hat auch in der Jury drin gesessen, die besten Indie-Games da prämiert hat. Und wenn man da erstmal so reinkommt in diese kleine Halle, dann hört man da so lauter Spielegeräusche und man hört ein bisschen Gemurmel. Und was mir aber sofort aufgefallen ist, als ich reingekommen bin, war ein Spiel, also was zumindest erstmal optisch auf jeden Fall aufgefallen ist, und zwar heißt es Gaudi Woods. Und da steht man auf so Autoreifen und muss da was machen nochmal, Jana?
Man muss sich das wie ein riesiges Laufrad vorstellen. Also man hat Reifen, auf denen man läuft, und ein Gestell drüber, also so eine Stange, an der hält man sich fest. Und mit der Stange, mit der Neigung der Stange, neigt man auch die Figur, die man steuert. Und mit den Reifen, auf denen tritt man wirklich, und dadurch bewegt man sich vorwärts. Und auf der Leinwand vor sich sieht man eben eine Rolle, die sich vorwärts bewegt und die Farben der Umgebung aufnimmt. Und je weiter man durch das Spiel läuft, desto mehr nimmt man das von der Umgebung auf, und man läuft eben durch eine extrem animierte, total atmosphärische Umgebung mit ganz tollen Klängen und Musik und muss halt selbst aktiv werden, damit was passiert. Nichts mit Controller hinsetzen und steuern.
Auch wenig mit Controllern hatte das Augmented Reality Game Orpheus zu tun. Das wurde von einer Künstlerin, Evelyn Chibersek, gemacht und ist nicht eben nur irgendwie ein Spiel, sondern es ist auch noch eine musikalische und eine theatralische Installation. Und Jana hat mir auch erklärt, wie das funktioniert.
Die Gesamtstory habe ich leider gerade nicht parat, weil man selbst in diese Installation geht und jeder bildet sich seine eigene Geschichte. Also man läuft durch einen Raum, teilweise ist es extrem dunkel, man hört nur Klänge, sieht Objekte, also wie Spritzen liegen in so einer Schüssel mit weißer, seifiger Soße, und Hackmesser liegen da, und man kommt eben rein und man hat AR-Codes, also diese Codes, die man mit einem Handy scannen kann, und hält dann sein Handy drüber und erfährt darüber die Geschichte. Muss aber selbst auch aktiv werden, also Schränke aufmachen und da diese Codes finden, oder es ist ein Bild an der Wand, das eigentlich ein Code ist, und ja, man erfährt eben seine eigene Geschichte und muss sich selbst was zusammenreiben. Also schon sehr creepy, aber cool.
Das hat also ziemlich wenig mit dem zu tun, was ihr vielleicht sonst so von Spielen gewohnt seid oder vielleicht sonst so kennt. Trotzdem gab es auch in Anführungszeichen ganz normale Spiele, also mit denen man auch auf den üblichen Konsolen und Controllern zocken konnte. Und eines, das haben aber die Indie-Games nämlich alle gemeinsam, sagt Jana.
Es geht einfach auch um was anderes. Es geht nicht um dieses typische, also bei vielen Spielen, natürlich ist das immer noch viel so, aber es geht nicht mehr um dieses typische Punkte-Sammeln, Highscore. Es ist halt viel. Es geht auch viel um Immersion, um Geschichten wiedererzählen. Ich weiß nicht, es ist eigentlich wieder an den Anfang, was Spiele eigentlich mal waren, zurückgekehrt. So.
Bedeutet so viel, dass kleine Teams Spiele machen, auf die sie Bock haben. Und die wollen sich einfach ausprobieren, wollen Geschichten erzählen. Und vielleicht hat euch das ja auch ein bisschen Bock auf Indie-Games gemacht. Die großen Installationen, die könnt ihr zwar nur auf dem Festival, also auf dem Amaze Indie Connect spielen, aber viele, viele der anderen Indie-Games, die könnt ihr auch von zu Hause zocken. Weitere Infos dazu, die bekommt ihr natürlich wieder im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. We'll be right back. Une Année Compilations heißt das Jahresbest-of vom Adiffusa Musikblog und das sind halt Sampler, aufgeteilt nach den Genres Rock, Pop und Elektro. Und da findet ihr ebenso die schönsten Songs aus 2012 und allesamt, fast alle wirklich ein paar Perlen und Sternstunden der Netzmusik. Eben habt ihr gerade einen Song aus dem Genre Elektro gehört und das war Daisy mit Grandma. Wenn euch der Song gefallen hat, dann ladet ihn euch auch am besten ganz, ganz fix im Netz runter. Und den Link dazu, den gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Wir sind immer noch beim Thema Games. Vielleicht spielen manche gerne von euch Donkey Kong oder haben das früher gerne als Kind gespielt. Das ging zumindest einem Mädchen so. Und sie wollte aber so gerne die weibliche Spielfigur Pauline sein und trotzdem in dieser Funktion Mario retten. Geht aber nicht, denn Mario kann nur die Pauline retten. Und der Vater hat dann Folgendes gemacht. Er hat für seine Tochter das Spiel gehackt, damit sie auch als Mädchen endlich mal der Held sein kann. Nicht alle, vor allen Dingen männliche Gamer, fanden das so zuckersüß, wie ich das eigentlich finde. Und leider ist es eben so, dass Frauen als Spielerin, als auch Entwicklerin und eben auch als Heldinnen in Games irgendwie noch nicht so richtig angekommen sind. Die Bloggerin Lucy Höhle hat dazu einen langen, langen, langen Beitrag geschrieben und deswegen möchte ich mit ihr darüber sprechen. Hallo Lucy.
Hallo Theresa.
Woran liegt es denn, dass wir so wenig weibliche Heldinnen haben? Es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele weibliche Spieler.
Das ist richtig. Es ist, denke ich, eine Mischung. Die Games-Industrie ist da noch so ein bisschen verhalten und hält sich so ein bisschen an ihre bewährten Traditionen ist da, glaube ich, auch teilweise Vorurteilen aufgesessen, dass sie immer noch sich an ein vor allem männliches Publikum wenden und meinen, deren vermeintlichen Geschmack zu treffen und sind da so sehr, noch nicht sehr mutig.
Es gibt ja leider Gottes auch nicht nur wenig Heldinnen, sondern auch tatsächlich relativ wenig Entwicklerinnen für Spiele. Glaubst du, es würde vielleicht anders in der Spielewelt aussehen, wenn wir auch ein paar mehr Entwicklerinnen tatsächlich hätten?
Ich glaube das schon, ja. Also ich meine, natürlich können nicht nur Entwicklerinnen auch gut für Frauen entwickeln, aber ich denke, dass Durchmischung da einfach zu ein bisschen offenerem Denken führt und dass dann die auch schon einfach natürlich ein bisschen eine Sensibilisierung für auch sexistische Gestaltung und so weiter mitbringen würden.
Du hast es gerade schon gesagt, sexistische Gestaltung. Es ist ja leider Gottes eben häufig so, bestes Beispiel Lara Croft, dass wenn man eine weibliche Heldin hat, die dann ja auch nicht so unbedingt so dargestellt ist, vielleicht wie man das als ganz normale Frau gerne hätte, dann so mit großen Brüsten und eigentlich kann die so, wie sie ist, gar nicht, so wie so eine Barbie, nicht überleben. Siehst du das kritisch oder lässt du da auch das Argument gelten, ja mein Gott, ist doch einfach nur ein Spiel?
Nee, das finde ich schon kritisch. Also die Darstellung ist halt, es geht ja nicht nur darum, dass sie irgendwie so ein bisschen sexy sind, sondern es ist halt wirklich, dass sie oft wirklich wie so Sexpuppen aussehen und dabei gleichzeitig auch noch meistens nicht die aktive Rolle haben, sondern irgendwie, also Lara Croft ist da ja eher die Ausnahme von der Regel, sondern dass sie halt, sie sind mehr eine Deko oder sie sind so der Sidekick und dann halt gleichzeitig noch immer so stark sexualisiert und auch teilweise ja ganz absurd, dass sie dann irgendwie eine Rüstung tragen, die ein Dekolleté hat oder so, wo man halt wirklich denkt, soll die jetzt eine Rüstung tragen oder die sie irgendwie beschützt oder nicht? Und das ist schon irgendwie sehr ärgerlich und es ist einfach sehr eindimensional, es ist sehr einschränkend und tut auch einfach Spielerinnen nicht sagen, das ist ein Spiel für dich, sondern das ist so für so einen vermeintlich typischen männlichen Geschmack gestaltet.
Wie könnte denn eine gute weibliche Heldin aussehen, die auch weibliche Spieler anspricht?
Da ist alles Mögliche vorstellbar. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass sie irgendwie in Sack und Asche gehüllt sein muss, aber jetzt einfach mal, dass sie irgendwie der so wie die männlichen Charaktere auch, der Aufgabe, die im Spiel gestellt wird, entsprechend gestaltet ist, also zum Beispiel gekleidet, was jetzt irgendwie einen Panzer angeht oder einen was auch immer sie eben in dem Spiel vorhat, das wäre ja schon mal ein Anfang. Und das Gleiche gilt natürlich auch dafür, dass sie auch mal unterschiedliche Hautfarben haben können. Das gilt für alle Figuren eigentlich und solche Sachen.
Und wenn es jetzt nicht nur ums Aussehen geht, sondern vielleicht auch um die Eigenschaften der Figur, was wären da so Sachen, die vielleicht auch toll wären, wenn das auch mal weibliche Heldinnen hätten? Weil es gibt ja so ein bisschen den Vorwurf, die haben dann eh auch immer eher so schwächere Kräfte zum Beispiel oder so typisch weibliche Kräfte und sind eigentlich gar nicht so powerful, wie man sich das manchmal wünschen würde.
Ja, das ist zum Teil wirklich sehr, sehr langweilig und eindimensional. Also sie sind natürlich erstmal, müssen sie oft gerettet werden oder sie sind dann so die vielleicht so ein bisschen für das Emotionale oder für die Story, aber nicht so für die Action verantwortlich sind. Und es wäre so spannend, damit mal zu brechen und damit zu spielen. Oder sie sind dann, da gab es zum Beispiel mal ein Spiel, wo dann mal nicht Mario wo Mario gerettet werden musste und die Prinzessin gespielt hat und die hatte dann so Kräfte wie weinen oder so. Also es waren dann quasi, ihre Kräfte waren Emotionen. Das ist halt schon wirklich so ganz großes Klischee und sehr langweilig und Stereotyp.
Haben es denn, wenn Frauen sich als Entwicklerin zum Beispiel in der Branche bewegen wollen, auch schwerer?
Also da gab es ja auch schon etliche Berichte zu, dass mal auf die Frage hin eines Entwicklers, warum gibt es denn nicht mehr Entwicklerinnen, sich dann ganz viele geäußert haben und immer Geschichten erzählt haben, was ihnen so passiert ist in der Industrie. Und da ist es halt ganz häufig, dass sie ja eben entweder mit offen sexistischem Verhalten konfrontiert waren, also mit Belästigung oder so, aber ganz viele auch mit so einfach subtileren Sachen, dass sie zum Beispiel immer für die Assistentin gehalten werden oder auf irgendeine Weise einfach nicht so für voll genommen. Also, dass man einfach das Gefühl hat, ich gehöre hier nicht so hin oder Leute scheinen nicht anzunehmen, ich habe hier irgendwie was zu sagen oder ich bin dafür geeignet.
Ist das ein Problem, mit dem also nicht nur Entwicklerinnen, sondern auch Spielerinnen tatsächlich zu tun haben? Also wenn man als Frau von sich selber sagt, ich bin Gamerin, dass man so ein bisschen belächelt wird unter Umständen?
Also das kommt schon vor, dass dann auch angenommen wird, Frauen spielen mehr so die leichten Spiele oder mehr so Casual Games, irgendwie Social Games. Und zum Teil ist das sicher auch so, aber zum Teil eben auch nicht. Also es gibt auch eine große Community von Gamerinnen, die eben diese immer als die vermeintlich richtigen Spiele, die AAA-Titel, also so die Shooter und was auch immer, die groß beworbenen Spiele für die Konsolen, die auch spielen und dass sie halt dann doch oft die Erfahrung machen, dass irgendwie angenommen wird, dass das wäre nichts für sie oder sie könnten das nicht richtig oder dass sie bei Online-Spielen dann auch mit Belästigungen konfrontiert werden.
Ich habe auch den Eindruck gemacht, ich war die letzten Tage auf den deutschen Games-Tagen unterwegs, dass Frauen lieber erstmal den anderen Spielern über die Schulter schauen, bevor sie selber anfangen zu spielen, weil sie scheinbar so ein bisschen auch Angst haben, dass sie vielleicht blöd angeguckt werden, wenn sie sich nicht sofort super anstellen, weil dann gleich das Klischee so greift, eine Frau, die spielt.
Also ich kann das dann auch so ein bisschen verstehen. Man möchte ja auch nicht sich irgendwie irgendwelchem Sport aussetzen. Auf der anderen Seite muss man dann auch einfach über seinen Schatten springen.
Was würdest du dir denn wünschen für die Zukunft? Wie sollte sich die Spieleindustrie da entwickeln?
Ja, ich würde mir wünschen, dass sie einfach ein bisschen kreativer wird. Ich denke, es gibt da auch bei vielen Leuten aus der Branche schon ein Bewusstsein dafür. Die Spiele haben sich technisch stark weiterentwickelt, die haben sich gestalterisch stark weiterentwickelt. Das ist mittlerweile so ein ausdifferenzierter Markt, der so viel kann. Die Spiele bieten so viele Möglichkeiten und dann könnte man auch einfach mal sagen, so, jetzt packen wir eben auch mal Themen wie die Rollengestaltung an, die Geschlechterrollen. Was haben wir für eine Diversität, was das angeht? Und ich denke, da gibt es aber auch schon ein Bewusstsein für. Und das wird sich auch weiterhin in die Richtung entwickeln.
Es gibt also noch viel zu tun im Bereich Frauen und Spiele, aber zumindest ist das schon mal jetzt hier eine Bewegung in die richtige Richtung. Ich finde, das ist ein super spannendes Thema. Da darf man ruhig ein bisschen länger auch nochmal drüber diskutieren. Und deswegen gibt es im Podcast für euch auch nochmal eine längere Version dieses Interviews mit Lucy Höhler. Zum Nachhören natürlich trackback.fritz.de. Das ist die Adresse.
Tore down your old tree house. Nothing left, not a splinter, not an old rusty nail was still sticking in her. I went back to your old house. Your mother's garden, lost to the weeds. The jasmine bushes by your window. I've all been hacked at the knees. Oh, 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 they tore it down. They tore it down. Even the old little birdies up and left town. I went back.
did they take it? I didn't see them. Did they transport it to the Berlin Museum in a cage of glass, 1 inch thick, with a plaque that says, here's where she ran to, ran to. Here's where she ran to, ran to, ran to. Here's where she ran to, ran to, ran to. Tore down your old tree.
Here's where she ran to. Here's where she ran to. Ran to.
They tore down
your old tree.
Here's
where she ran to. Here's where she ran to. Ran to.
They tore down
your old tree.
Here's
where she ran to. Here's
where she ran to.
Ran to.
They tore down
your old tree.
Here's
where she ran to.
Das ist ja so ein Instrument, das hört man gar nicht mehr so oft, denn das war keine Gitarre, es war eine Ukulele. Und Jacob Borchert ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Ukulelen-Fan, macht schon seit 20 Jahren Musik mit der Ukulele. Und was dabei herauskommt, das hört sich wirklich ganz, ganz zuckersüß und unangestrengt an und ist wirklich zarter, wunderbarer Pop. Und für seine Eardrums Pop EP hat er sich dann noch Unterstützung von der Sängerin Laura Kay geholt. Und dabei rausgekommen ist dieser wunderbare Song, The Old Treehouse, und den gibt's natürlich wieder kostenlos im Netz zum Runterladen für euch. Und den Link gibt's bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Heißt diese kleine Rubrik, wo wir euch jede Woche einen Blogger und seinen Blog vorstellen. Und wir greifen uns da nicht einfach irgendwen raus, sondern wir lassen uns immer den Blogger privat vorschlagen. Und zwar vom Blogger privat der Vorwoche. Das war letzte Woche Sven Menke vom Kulinarikast. Ging also um Rezepte und das Ganze wurde verpodcastet. Und der hat uns jetzt folgendes Podcast empfohlen.
Also ich habe zwei Podcasts rausgesucht. Das erste ist der Kastenfisch, der kommt aus Hannover und sagt selber über sich, das ist der Podcast für alle Normalos.
Und der Erstwunsch, der ist es auch geworden. Und jetzt ist der Kastenfisch alias Marco bei mir am Telefon. Guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend.
Also erst einmal, der Podcast für Normalos. Wie kann man das erklären? Was bedeutet das?
Ja, ich bin zu diesem Podcast gekommen eigentlich wie die Jungfrau zum Kinde, denn ich bin eigentlich nur ein Podcast-Hörer gewesen. Und bin dann irgendwie dazu gedrängt worden, nämlich indem ein anderer Podcaster, dem ich sehr lange zugehört habe, einfach von einem Tag auf den anderen gesagt hat, der macht jetzt einen Podcast. Ja, und da musste ich mir relativ schnell überlegen, was ich mache. Und habe mir dann gesagt, komm, was kannst du? Ja, du kannst eigentlich alles außer Schönheitschirurgie. Also erzählst du eben auch über alles. Und ich bin ein ganz normaler Typ, habe nichts Besonderes, mache nichts Besonderes, ja, bis auf ein paar Macken, die natürlich jeder hat. Und von diesen Macken erzähle ich halt und den Leuten gefällt's und hören mir seit einiger Zeit zu.
Welchem Podcaster haben wir das denn zu verdanken, dass du jetzt auch podcastest?
Das ist ursprünglich mal der Emhem gewesen. Der sitzt in Amerika und hat da seine Emhem-Show gehabt und hat sich momentan ein bisschen zurückgezogen. Ja, und der hat das einfach mal so in den Raum geworfen und ja, da bin ich.
Das ist sehr, sehr schön, denn ich finde, du hast das schon ganz gut erklärt. Man findet quasi irgendwie alles, was man sich so vorstellen kann aus dem Leben, von Kuchenbacken über irgendwie, keine Ahnung, Reifen aufziehen quasi als Podcast bei dir. Bei welcher Folge hattest du denn ganz besonders viel Spaß?
Die letzte Folge mit meiner Frau war klasse. Die hat das erste Mal mitgemacht und wir haben einfach in der Küche gestanden und haben Rouladen gekocht. Nun will ich sagen, ich habe nicht unbedingt einen reinen Koch-Podcast, denn es geht wirklich quer durch die Gegend. Und mir macht das darüber nachdenken, was so in der letzten Woche gewesen ist. Und habe mich Spaß, und darüber nachzudenken. Und dabei fallen mir eben meistens nur die schönen Sachen ein. Die nicht so schönen, die lasse ich eben einfach beiseite. Und daher macht mir eigentlich jeder Podcast Spaß, weil ich eben die Woche nochmal mit meinen Hörern zusammen Revue passieren lassen kann. Ja, und dabei kommt eigentlich immer was Angenehmes und Schönes raus. Und das ist das, was
ein Wohlfühl-Podcast für alle anderen aus dem positiven Leben von dir.
Ja, genau. Mehr oder weniger.
Wie schön. Musstest du deine Frau dann jetzt erstmal dazu schwer überreden oder ist die an sich jetzt auch ganz begeistert von dieser Podcast-Idee und will jetzt auch vielleicht sogar häufiger mitmachen?
Ob sie häufiger mitmacht, weiß ich nicht, weil noch ist sie, also sie ist da nahezu professionell mit dabei gewesen, hat auch viel gesprochen, was ja für jemanden, der jetzt anfängt, vielleicht ungewohnt ist, aber das hat alles prima geklappt und ich werde sie auf jeden Fall überreden, da nochmal ein, zwei, drei, vier mitzumachen.
Dann bin ich mal ganz gespannt, vielleicht ist sie ja dann irgendwann, wenn sie auch mal selber anfängt zu podcasten, auch nochmal hier in der Sendung. Aber jetzt würde ich erstmal gerne zu dir, mit dir zur Kurzfragerunde übergehen.
Ja, gerne.
Gut, dann legen wir los. Der oder das Blog?
Das.
Kaffee oder Tee?
Beides.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Fast nur Twitter.
Windows, Linux oder OS 10?
Windows.
Wie viel hat sich ja fast erübrigt? Facebook, Twitter und Google Plus Accounts hast du denn?
3.
Von jedem eins oder mehrere bei Google Plus?
Nein, ich habe einen Twitter-Account und 2 Facebook-Accounts.
Ah, okay. Hardcore oder Casual-Gamer?
Gar kein Gamer.
DNS-Sperre oder Deep Packet Inspection?
Beides nicht.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge nochmal hörst?
Ich stehe dazu.
Welche?
Also ich habe noch keinen Eintrag gefunden, den ich widerrufen möchte.
Das ist schön. Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Meine eigene, weil meine eigene Seite für mich so eine kleine Linkseite ist.
Was ist das nächste Blog oder vielleicht eben auch ein Podcast wieder, den wir hier nächste Woche vorstellen sollen?
Auch ich habe mir, wie der Sven, letzte Woche 2 Sachen rausgesucht. Und zwar
spitzenmäßig.
Handelt sich bei beiden Sachen auch um sowohl Podcast als auch Blog. Und zwar geht es zum ersten Mal, habe ich mir rausgesucht, die Lina Madita. Das ist nämlich der Denkdreck. Oder wie der Blog eigentlich heißt, ist Fressefreiheit. Und die randet so über alle möglichen Themen der Weltgeschichte auch umher. Viel bringt es aus ihrem beruflichen Leben mit und viel auch privat. Also da geht es auch quer durch den Garten. Aber eben so richtig, da geht es richtig zur Sache. Also man hat manchmal das Gefühl, sie schreit einen an.
Es ist quasi das Gegenstück zu deinem positiven Blog.
Nein, nein, sie ist durchaus durchweg positiv, aber sie regt sich halt sehr drüber auf und man geht richtig zur Sache.
Okay,
macht Spaß, dazu zu hören und ich habe immer das Gefühl, bei jedem dritten Satz, den sie sagt, möchte ich zum Telefon greifen und mit ihr darüber sprechen und das Ganze ausdiskutieren.
Sehr schön. Was wäre die zweite Variante?
Das zweite wäre der Hobbykoch-Podcast und zwar vom Kai Daniel Du, der einen ganz tollen Podcast macht, der sich wirklich auch ums Kochen dreht, denn er kocht mit den Zuhörern und erzählt dabei so viele interessante Sachen, die jetzt nicht abgehoben sind, irgendwie, was weiß ich nicht, wie man die tollsten Sachen zubereitet und kocht, sondern einfach so rundum Informationen zu dem, was er kocht. Wenn er zum Beispiel chinesisch kocht, dann erzählt er wirklich dieser Pfeffer, was der für ein Aroma hat, wo der herkommt, so ein paar Sätze zu der Geschichte von dem Gewürz und so weiter. Und das macht mir auch so Riesenspaß, da zuzuhören. Und den würde ich auch gerne empfehlen.
Na, dann bin ich ja mal sehr gespannt, ob wir nächste Woche hier eine kleine Kochsession starten oder ob es vielleicht, ob wir mal ein bisschen zusammen dann mit der Dame auf den Putz hauen und uns mal richtig aufregen. Auf jeden Fall habe ich vielleicht noch eine Frage an dich erstmal vergessen.
Ja, die meisten fragen, warum Kastenfisch?
Da hätte Stimmt.
Ich jetzt mit, ja, und es sollte eigentlich eine Kiste sein. Ein Kasten, in dem alles Mögliche drinsteckt, denn ursprünglich wollte ich meinen Podcast ganz anders nennen, nämlich irgendwie so Hans Dampf in allen Gassen oder irgendwas, aber das wäre alles zu viel gewesen.
Und warum Fisch? Kurz.
Ja, das hat wieder mit meiner Vorliebe für denselbigen zu tun.
Ah.
Also ist das Essen also doch ein bisschen auch drin und ja, ein bisschen Persönliches ist da auch mit drin, aber das führt jetzt hier zu weit.
Na gut, dann würde ich mal sagen, haben wir auch noch geklärt, wo der Kastenfisch herkommt. Ich empfehle euch auf jeden Fall, da mal reinzuhören. Ich finde tatsächlich, er ist nicht nur was für Normalos. Ich würde mehr sagen, ist ein Podcast für jedermann. Also Marco, dann vielen Dank und ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
Ja, ebenso.
Ciao.
Tschüss.
Time.
So schöne Musik kommt aus Berlin von Goose on Fire. The Harbor heißt der Song. Und ihr könnt sie hier nochmal im Radio hören. Und zwar morgen ab 18 Uhr bei Christoph Schrag bei der Show Unsigned. Der Show für Bands ohne Plattenvertrag. Denn der fehlt Goose on Fire noch. Aber wer weiß, vielleicht werden sie ja groß rauskommen, wenn sie bei Unsigned erstmal gespielt haben. Und ich empfehle euch auf jeden Fall morgen da am Sonntag ab 18 Uhr nochmal reinzuschalten. Und damit sind wir leider Gottes auch schon am Ende von diesem Games-Spezial hier bei Trackback angekommen. Es hat mir sehr viel Spaß wieder mit euch gemacht und ich würde sagen, ich verabschiede euch jetzt mit einem letzten Netzmusik-Song von Albino Father. Math Truck heißt er. Und ich würde sagen, wir sehen uns im Netz und hören uns im Radio.
Von fritz.de